Herzlich willkommen bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich habe heute Susanne Nickel zu Gast. Susanne ist Speakerin und Autorin und hat gerade das Buch geschrieben, Verzogen, Verweichlicht, Verletzt, wie die Generation Z die Arbeitswelt auf den Kopf stellt und uns zum Handeln zwingt. Ich finde die Debatte um die Generation Z spannend, auch wenn sich wissenschaftlich betrachtet die Unterschiede zwischen den Generationen gar nicht so darstellen lassen, finde ich die Debatte sehr spannend, denn was bei der Debatte bei mir immer ankommt, ist, dass Menschen im Arbeitsmarkt gerade aktiv sind und durch den Fachkräftemangel auch eine Position haben, die stark Wert darauf legen, eine funktionierende, ausgeglichene Work-Life-Balance zu haben und die gut in der Lage sind, Grenzen zu setzen. Das erzeugt mittlerweile schon Druck auf Unternehmen und wie sich das Ganze auf die Art zu arbeiten auswirken kann, das bespreche ich heute mit Susanne. Es war für mich ein sehr spannendes Gespräch, durchaus mit einigen Reibungspunkten. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Deine Janike. Erstmal, Susanne, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich total. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Es ist ja wissenschaftlich nicht unbedingt haltbar, zwischen den verschiedenen Generationen zu unterscheiden. Das hast du auch in deinem Buch beschrieben. Du hast aber trotzdem dich entschieden, darüber zu schreiben. Also warum hast du ein Buch über die Gen Z geschrieben?
Naja, also der Hintergrund war, dass meine Kunden verzweifelt Menschen, junge Menschen und überhaupt auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen, weil wir haben ja Fachkräftemangel. Und ich habe viele Jahre da Daten gesammelt und Interviews geführt und habe dann mich mit dem Generationsbegriff auch sehr stark auseinandergesetzt. Es gibt ja Generationsforscher, die den auch anwenden. Also es ist jetzt nicht so, dass es Humbug ist sozusagen, ne? Es ist aber natürlich etwas, was vereinfacht, um etwas abzubilden, nenne ich es mal so. Und dafür fand ich es sehr gut, weil ich da eben schon die unterschiedlichen Generationen und die unterschiedlichen Werte, Bedürfnisse, Haltungen mit diesem Generationsbegriff gut einfangen konnte. Und deswegen habe ich den genutzt, genau.
Und wie würdest du die zentralen Merkmale von der Generation Z beschreiben?
Verzogen, verweichlicht, verletzt.
Wirklich?
Das ist der Titel. Das ist der Titel meines Bestsellers. Das Buch ist mittlerweile auf der Bestsellerliste. Und ich sage es natürlich jetzt ein bisschen ketzerisch. Warum habe ich diese drei V's gewählt? Ist natürlich sehr spannend. Zum einen verzogen deutet natürlich darauf hin, dass sie nicht so sind, weil sie einfach so sind, sondern dass sie uns den Spiegel vorhält, die Generation Z. Sie sind natürlich auch in Anführungszeichen das Produkt ihrer Eltern. Verweichlicht bedeutet, das bedingt durch, nennen wir sie Helikoptereltern, das ist ja allseits bekannt, also der Überprotektionismus dazu führt, dass junge Menschen es nicht unbedingt lernen, sich durchzubeißen, diszipliniert zu sein, sich anzustrengen. Wenn ich Eltern habe, die mir alles abnehmen, warum soll ich das tun? Und dann renne ich auch nach dem ersten schwierigen Feedback weg, weil auch das bin ich nicht gewohnt als Prinz und Prinzessin von Mama und Papa. Und verletzt ist eben, dass es auch viele verletzte Seiten gibt, dass man mit Dingen nicht klarkommt, eben wie zum Beispiel kritisches Feedback, dass die jungen Menschen sehr schnell sehr, sehr verletzt sind. Gerade letztens hat mir wieder eine Führungskraft erzählt, ja, dann habe ich Feedback gegeben, meines Erachtens konstruktives Feedback. Dann war der junge Mitarbeiter Mitte 20 erstmal 2 Wochen krankgeschrieben. Also das sind so die drei Vs, die natürlich etwas ketzerisch sind, wobei wer mein Buch liest, weiß und wer mich kennt, weiß, ich bin nicht jemand, der per se Bashing betreiben will, sondern ich wollte den Finger in die Wunde legen, um eine Debatte anzuzetteln. Weil wenn ich schreibe, piep, 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 wir haben uns alle lieb, dann liest es kein Mensch, um jetzt mal ganz knallhart auf den Punkt zu bringen. Und deswegen bin ich da reingegangen, habe die ganzen Geschichten, die ich gesammelt habe, beschrieben. Und natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch viele, die total fleißig sind, die was erreichen wollen. Und da muss man natürlich auch differenzieren.
Du hast die Erziehung angesprochen. Was würdest du sagen, mit welcher Erziehung sind dann die Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, die Gen Z, wie sind die denn erzogen worden?
Wir haben eine Generation, die ist weitgehend in einer Zeit aufgewachsen, wo es kaum Probleme gab, wo es kaum Krisen gab. Also bis jetzt natürlich dann den Corona-Lockdown, der hat ja auch entsprechend geprägt, sodass die Krankheitstage und auch psychische Erkrankungen, das wissen wir ja nach aktuellen Studien, zunehmen. Aber prinzipiell ist es so, ich würde mal sagen oder ich wage zu sagen, dass sie relativ satt aufgewachsen sind. Also es war nicht so wie die Nachkriegsgeneration, die, hat mir kürzlich auch jemand in einem Workshop gesagt, für uns hat alles Sinn gemacht. Wir wollten was aufbauen. Wir hatten hohe Ziele. Wir wollten was erreichen. Junge Menschen sind oft so auf der Sinnsuche, weil eigentlich alles da ist. Also wir haben das 3. oder 4. iPhone mit Anfang 20. Ältere Menschen haben sie mir auch gesagt, jahrelang auf dem Fernseher gespart, als der erste Fernseher in die Wohnzimmer eingezogen ist. Also da gibt es ganz unterschiedliche Haltungen, ganz unterschiedliche, ja, auch Werte, mit denen Menschen aufgewachsen sind. Und dann gibt es natürlich immer die Situation, dass Eltern das Beste für ihre Kinder wollen. Ich glaube, das wollen alle Eltern, das behaupte ich jetzt mal, ne? Nur das Beste heißt nicht immer, dass es wirklich das Beste ist. Und da kommen wir jetzt zu den sogenannten Helikopter, Curling, Schneepflugeltern. Da gibt es ja verschiedene Ausprägungen. Also Helikopter, das sind die, die über ihre Kinder kreisen und gucken, dass ja nichts passiert, dass die Kinder gar keine schlechte Erfahrung machen, sondern wohlbehütet, stets gelobt werden, auch für Dinge, die nicht so gut klappen. Curling-Eltern sind nochmal die etwas zugespitztere Variante, die sozusagen wie beim Eisstockschießen die Bahn schon frei wehen, dass bloß gar kein Problem entstehen kann im Keime. Und die Schneepflugeltern oder Rasenmähereltern, dann gibt es auch noch den Begriff, das sind die, die etwas aggressiver vorgehen, also im Flug halt, die gehen dann beinahe 2-, das ist so mein Beispiel dazu, zum Direktor und schreiben einen bösen Brief und wollen die Schule verklagen, wenn das Kind nicht, weil es doch so gut ist, mindestens eine 2 bekommt. Also das heißt, da gibt es eben Eltern, die da sehr aktiv sind. Und wenn jemand sehr aktiv ist, dann ist der andere Teil oftmals passiv. Und genauso ist es bei den jungen Menschen, die da aufgewachsen sind. Denen wurde sehr viel abgenommen, die wurden überbeschützt und konnten oftmals ja vielleicht auch gar nicht so scheitern, schlechte Erfahrungen machen. Mama und Papa machen die Hausaufgaben, betreuen in jeglicher Hinsicht. Und wenn so solche Menschen, die jetzt so groß geworden sind, dann auf den Arbeitsmarkt kommen und den Realitätscheck vollziehen sollen oder müssen, weil natürlich da nicht alles rosig ist, dann fällt es denen unheimlich schwer. Also das heißt, wenn ich mal kritisches Feedback bekomme, wenn ich mal eine Extrameile drehen soll, weil ein Projekt fertig gemacht werden muss, dann kann es sein, dass die Leute sagen, nö, will ich nicht, mache ich nicht. Oder einfach auch ghosten im Sinne von fliehen, also Fluchttendenzen haben, ja, und einfach nicht wieder erscheinen. Auch das ist des Öfteren passiert. Und das machen die aber nicht, weil sie böse sind an sich, weil sie faul sind. Es wird ja oft gesagt, die sind faul, was ein totaler Quatsch ist, sondern es gibt eben gewisse Tendenzen, die bedingt durch Erziehung, durch Sozialisierung und natürlich durch den Fachkräftemangel, die Macht, die junge Menschen häufig haben, weil sie wenige sind und sich die Dinge raussuchen können, die führen dazu, dass gewisse Dinge eskalieren.
Und wie wirkt sich das auf den Arbeitsmarkt aus?
Also meine Kunden sind verzweifelt. Da gibt es zum einen Führungskräfte, die sagen, boah, die haben keine Disziplin gelernt, wir müssen alles abnehmen. Auf der anderen Seite tun sie sich extrem schwer, viele Unternehmen, junge Mitarbeiter, junge Mitarbeiterinnen zu finden. Also wie wirkt sich das aus? Beispielsweise Jobghosting wird sehr häufig praktiziert. Das heißt, junge Menschen brechen innerhalb des Bewerbungsverfahrens ab, kommen nicht zum Vorstellungsgespräch oder aber erscheinen nicht am ersten Arbeitstag. Und jetzt ist es so, jetzt muss man natürlich erstmal auch eine Metaperspektive einnehmen und sich überlegen, warum ist es so und wie kann man vielleicht anders handeln? Und der Punkt ist natürlich, wenn ich einen neuen Job, neues Angebot bekomme, was besser ist, ist es doch prinzipiell logisch, dass ich das annehme. Das würde ich niemandem vorwerfen. Was ich aber vorwerfe, ist zu sagen oder nichts zu sagen in dem Fall, sondern einfach zu ghosten, ne? Und deswegen wäre meine Empfehlung eben, ja, wir müssen da eine erwachsene kommunikative Haltung, eine kommunikative gute Haltung einnehmen und wenigstens eine E-Mail schreiben. Also wenn ich schon nicht anrufen will, weil ich irgendwie Skrupel habe, dann sollte ich doch eine E-Mail schreiben, ich habe was Besseres gefunden, tut mir leid und bin halt dann weg. Und genau das ist der Punkt, was eben nicht passiert, weil auch da gibt es Untersuchungen, junge Menschen eben Angst haben, da in die Kommunikation zu gehen und sich ein bisschen fürchten, da die Komfortzone zu verlassen und anzurufen und zu erklären, warum jetzt was so ist. Aber das sind natürlich Dinge, die sich für Arbeitgeber ungünstig auswirken, weil wir natürlich alle wissen, im Recruiting, es kostet viel Zeit und Geld, bis jemand gefunden wird, bis jemand eingestellt wird und wenn er dann eben nicht kommt oder abbricht, dann ist es halt für Unternehmen einfach ungünstig.
Jetzt sind es Herausforderungen, die dadurch entstehen. Jede Herausforderung bietet ja auch eine Chance und das hast du ja auch in deinem Buch beschrieben zuletzt. Was würdest du sagen, ergeben sich denn für Chancen für die Arbeitswelt aus genau diesem Verhalten von Menschen aus der Gen Z?
Ich denke, was jetzt uns ganz arg auf die Füße fällt, ist so die alte Führung in der alten Welt. Ne? So die Zahlen, Daten, Fakten. Die jungen Menschen, die brauchen eine emotionale Bindung. Wir müssen den jungen Menschen in den Unternehmen, ich sage dazu, ein Zuhause geben, ne? einen guten Raum geben. Und das geht nur über Beziehung. Es geht nicht über Zahlen, Daten, Fakten. Es geht nicht über Kognition. Es geht über Herz, über Emotion, über Beziehungsorientierung. Und ich glaube, viele Unternehmen sagen schon jahrelang, ja, bei uns ist es sehr wertschätzend und wir haben tolle Führungskräfte. Und wenn man dann genauer hinschaut, ich bin ja in sehr vielen Unternehmen, dann hapert es doch oftmals auch in den höheren Etagen leider an den einfachsten Skills, ne, die da nicht vorhanden sind. Und Deswegen glaube ich, die Chance ist, dass wir sehen, wir brauchen eine bessere Arbeitskultur, bessere Arbeitsbedingungen. Und ich würde mir ja auch wünschen, dass junge Menschen die Chance haben, und da sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr bei deinem Thema, eine Rolle einzunehmen und einen Job einzunehmen, wo sie wirklich auch in ihren Stärken sind, in ihren Talenten sind. Ich sage immer, mein Spruch dazu, ich steht deine Karriereleiter an der richtigen Wand. Also ist es wirklich, bist du da, wo du bist, richtig? Und ich glaube, wir müssen uns da noch mehr drum kümmern, dass auch junge Menschen die Gelegenheit haben, nach der Schule oder im Studium gut beraten zu werden. Was sind meine Stärke? Ist es überhaupt das Richtige? Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil ich oftmals auch Dinge erlebt habe, wo ich nicht richtig war im Job und wo ich sogar gemobbt wurde, wo es mir wirklich schlecht ging, bis ich dann Entscheidungen getroffen habe, mutig war, mein Leben komplett verändert habe. Und ich glaube, wenn ich mehr Beratung bekommen hätte und wenn mich jemand an die Hand genommen hätte als junger Mensch, dann wäre ich vielleicht schneller einen anderen Weg, einen besseren Weg gegangen. Und ich glaube, da dürfen wir noch mehr auch auf Jüngere eingehen. Und das ist eine große Chance, weil wenn ich da, wo ich bin, richtig bin, also wenn meine Leiter an der richtigen Wand steht, kann ich ja auch viel mehr Nutzen in den Unternehmen stiften. Und Unternehmen brauchen ja Menschen, die begeistert sind, die gerne arbeiten, die auch mal eine Extrameile gehen, was natürlich nicht zur Normalität sein darf, die Extrameile. Und da ist ja die Generation Z auch wieder eine große Neinsager-Generation, die sagen, nö, Überstunden mache ich nicht, das mache ich nicht. Und ich glaube, das kategorische Ablehnen ist ungünstig, das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Aber was wir natürlich trotzdem lernen dürfen, ist zu sagen, okay, wenn Überstunden die Normalität sind, ne, wenn der Stress, der Druck immer weiter zunimmt, wo führt uns das hin? Und ich glaube, auch da zeigt uns die Generation Z die Schranken und zeigt, hey, wir müssen da was tun. Und ich denke, es ist so ein Aufeinanderbewegen von beiden Generationen oder von allen, nicht beiden, also nicht jetzt von den Älteren und den Jüngeren, sondern eben von allen Generationen, dass wir schauen, wie können wir eine gute, gesunde Arbeitskultur gestalten?
Richtig wichtiger Punkt, finde ich. Denn auch wenn uns sozusagen die Arbeitsmentalität, sage ich mal, unserer vorherigen Generation dieses Maß an Wohlstand beschert hat, ist es ja doch auch so, dass es auf der anderen Seite Nachteile hat für den Planeten, für die mentale Gesundheit oder Gesundheit. Also es gibt ja durchaus auch Sachen, die ja negativ daraus resultiert sind, so dankbar wir auch immer dafür sein können, das ist ja die eine Medaille, ne? Zu wertzuschätzen, dass es überhaupt möglich wurde, dass wir ein so gutes Leben führen können bis hierhin. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, hatte aber auch seinen Preis und was können wir da machen und wie können wir das verändern, um das gesünder zu gestalten?
Ja, absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, es gibt nie nur eine glänzende Seite. Wo Licht ist, ist auch Schatten, oder? Es ist doch letztendlich so. Und ich glaube, wir müssen einfach schauen, welchen Weg wollen wir gehen und wie können wir eine gute Unternehmenskultur kreieren? Was braucht es, um vielleicht auch Führung zu verbessern? Um Führung, also ich mache ja sehr viele Trainings auch zum Thema inspirierende Führung. Wie können Führungskräfte Menschen auch mehr motivieren? Natürlich kann ich, das wissen wir ja auch aus ganz vielen Studien und Theorien, ich kann jemand extern nicht motivieren. Ich kann mich nur selber verändern, wenn ich was tun will. Aber ich kann nur jemand inspirieren und vielleicht überzeugen, dass er motiviert ist. Und ich glaube, da braucht es einfach noch viel, viel mehr.
Wir kommen, hattest du auch vorhin gesagt, aus einer Zeit, wo es wenig oder gar keine Krisen gab und sind jetzt in einer Zeit, wo wir eigentlich in einer Dauerkrise sind, beziehungsweise wo eine Krise die andere ablöst oder nochmal on top kommt. Wie wirkt sich das auf den Arbeitsmarkt und die Menschen aus?
Also der Druck nimmt stetig zu, der Stress nimmt zu. Ich kenne niemanden, der sich irgendwo langweilt im Job. Alle sind kurz davor, fast schon ausgebrannt zu sein, ja. Und was wir jetzt auch wissen aus den aktuellen Studien und Untersuchungen ist, dass die Arbeitsunfähigkeitstage, also die Krankenstände zunehmen und auch bei Jüngeren insbesondere. Also das heißt, gerade psychische Erkrankungen nehmen zu. Und das ist natürlich auch bedenklich für eine Gesellschaft, wobei wir da auch wieder sagen müssen, okay, lass uns mal genau hinschauen. Jüngere Menschen machen psychische Erkrankungen oder psychische Belastungen, nennen wir es mal so, eher offenkundig als ältere. Also meine Generation, die X und die davor, die Babyboomer, da hatte man einen an der Klatsche, wenn man zum Psychologen gegangen ist. Das war irgendwo, hat man lieber alles unter den Teppich gekehrt. Die Jüngeren reden offen drüber, das ist auch wieder sehr positiv. Ja, aber auch da gibt es eine Kehrseite, weil wenn ich über was rede, und zwar extrem rede, über verschiedene soziale Medien, bekommt es einen Fokus. Und dann geht es natürlich auch ganz schnell so, ach, ich habe da jetzt was, das könnte eine Depression sein. Also das heißt, man kann schnell googeln und, ne, und steigert sich dann oft in irgendwas rein. Ich weiß auch, wenn ich Kopfweh habe und google, dann steht dann, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Gehirntumor. Ja, so. Also das heißt, man ist dann auch schnell in einer Phase, wo man denkt, oh Gott, das kann was ganz Furchtbares sein. Und ich glaube, es ist wichtig, und Spaß beiseite, es ist wirklich wichtig, Depressionen und psychische Erkrankungen total ernst zu nehmen. Und es ist gut, darüber zu sprechen, das nicht unter den Teppich zu kehren. Es ist aber auch wichtig, das in eine gute Relation zu setzen. Also das ist die Aussage, die ich dazu habe.
Ja, ich kann es nachvollziehen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, das nimmt aber auch zu, weil die Belastungen steigen. Und es ist vielleicht auch gut, das zuzulassen, dass es einfach so ist. Und ich glaube, dass es früher eben auch nicht so gut war, zu sagen, ja, dir geht's nicht gut, dann lach halt mal oder geh raus oder keine Ahnung. Also das so ein bisschen runterzuspielen, ist ja auch nicht gut gewesen. Und gleichzeitig war ich aber auch in einer Zeit bei einem Seminar, wo ein sehr geschätzter Psychotherapeut sagte, dass eben schnell überpsychologisiert wird und alles zum Thema gemacht wird. Also ich glaube, da ist eine gesunde Achtsamkeit notwendig, wirklich hinzugucken, sensibel zu werden, achtsam zu werden mit sich selbst und auch zu reflektieren, wo kommt das her? Was kann ich tun, um damit dann auch umgehen zu können?
Ja, und ich glaube, dass wir da eben auch die Jüngeren so ein bisschen bei der Hand nehmen dürfen und sollten. Ne? Im Sinne von, was gibt's für Symptome, wo kann man sich Unterstützung holen? Und auch auf der anderen Seite finde ich, also ich finde nicht gut, gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Das würde ich auf gar keinen Fall. Nur wenn ich wegen kleinen Kratzen in der Nase jetzt mich schon krank schreibe, auch das finde ich nicht ungünstig. Ne? Also ich denke, muss jeder für sich selbst überlegen, wie geht's mir, was kann ich noch leisten? Was will ich noch leisten? Ist es eher ein kann nicht, ich kann nicht oder ist es eher ein ich will nicht? Ne?
Oder andersrum, dass man auch der älteren oder älteren Generation vielleicht auch eine gewisse Sensibilität vermittelt, doch nicht krank zur Arbeit zu kommen oder mal auf sich selbst zu achten. Also ich glaube, da macht es auch wieder die Mischung.
Absolut. Deswegen halte ich ja auch für eine günstige Lösung, wenn man Jung und Alt zusammenbringt und so Duos bildet, nennen wir es Reverse Mentoring oder wie wir es auch immer nennen. Ich habe eine Bewegung initiiert, die Generationspioniere, weil ich einfach glaube, Jung und Alt können wahnsinnig viel voneinander lernen. Ne? Wenn man sagt, okay, die einen sind krass in die Richtung, die anderen sind krass in die andere Richtung, naja, dann gibt es doch irgendeine goldene Mitte, wo man sich vielleicht ganz gut verständigen kann. Und im Hamsterrad zu sein und zu denken, das ist die Karriereleiter, ist natürlich auch nicht gerade günstig, klar.
Du schreibst über den gefährdeten Wohlstand. Was glaubst du, woran liegt das und wie können wir damit umgehen?
Naja, es gibt ja ganz viele Untersuchungen, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort abschmiert. Ne? Deutschland als kranker Mann Europas, da gibt es ja die wildesten Thesen. Ich bin jetzt auch keine Wirtschaftswissenschaftlerin und ich will auch nicht zu politisch werden. Was ich jedoch merke und in meinem Bereich, im Bereich Arbeit, also New Work und wie arbeiten wir miteinander, da ist es natürlich schon wichtig, dass man sagen kann, okay, jetzt pauschal eine 4-Tage-Woche einzuführen, wo wir merken, es geht uns als Wirtschaftsstandort nicht so gut. Wir arbeiten im Ländervergleich relativ wenig. Wir haben viel Urlaubstage. Ne? Ich habe heute gerade Interviews dazu gegeben, sind die Deutschen faul? Also faul ist eine Zuschreibung, das würde ich so nie nennen. Aber die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist, was braucht es denn jetzt? Und wie weit denken wir denn nur an unser Ego und grenzen uns ab? Und wie weit sind wir auch bereit, ja, mal eine Extrameile zu gehen, anzupacken. Und wie weit gibt es auch auf der steuerlichen Seite Erleichterungen? Warum muss jede Überstunde besteuert werden? Was kann man da tun? Also ich bin da ein Freund von verschiedenen Lösungen. Und wenn es an einem Standort nicht so gut geht, wenn wir merken, da braucht es jetzt diverse Maßnahmen, dann halte ich es halt für wichtig, dass man auch den Menschen vermittelt, hey, Arbeit muss sich auch wieder lohnen. Und es ist gut, wenn ich was einbringe und wenn ich was leiste. Und ich habe manchmal so das Gefühl, Arbeit ist irgendwas Schlechtes geworden in der Haltung vieler Menschen. Und das finde ich einfach nicht schön, weil ich zum Beispiel liebe meinen Job und ich habe auch andere Zeiten erlebt, wo es mir nicht gut ging. Ich glaube, wir haben da auch eine gewisse Eigenverantwortung zu schauen, was ist denn das, was ich gut kann? Wo sind denn meine Talente? Wo kann ich denn Nutzen stiften? Und eben nicht nur im Ego-Sinne, was kann ich gut? Ah ja, das mache ich jetzt einfach, sondern auch wirklich, wo schaffe ich es, Nutzen zu stiften und ja, vielleicht die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, auch wenn das jetzt etwas pathetisch klingt.
Da steckt dann ja auch schnell dann Kapitalismuskritik drin. Wie nimmst du das wahr?
Ja, man kann den Kapitalismus leicht kritisieren, wenn man darin aufgewachsen ist und er normal ist, weißt du? Also ich glaube, ich habe jetzt irgendwann gelesen in einer Untersuchung, die jungen Menschen in Indien lachen die deutschen jungen Menschen aus, weil die einfach erreichen wollen, die Ziele haben. Ne? Die sind eben nicht
in einem Kapitalismus aufgewachsen und sind satt. Ja, und bei uns ist halt so das Gefühl, ja, wir haben alles. Ja, jeder junge Mensch hat nahezu ein iPhone. 4 Stunden pro Tag sind junge Leute online. Wir haben sehr viel und wir dürfen einfach auch aufpassen, finde ich, dass wir nicht zu satt sind und dass wir die Demut vor vielen Dingen dadurch einfach verlieren.
Oder ich denke mir, dass wir vielleicht auch dadurch erst erkennen, was wirklich wichtig ist. Also ich finde, das steckt ja auch drin, dass wir auf der einen Seite wertschätzen, was wir haben, auf der anderen Seite aber auch sehen, okay, das hat so einen hohen Preis und ist es den wert zu bezahlen? Also ist es die Klimakatastrophe wert, in Kauf zu nehmen, um unseren Wohlstand zu erhalten? Das sind natürlich jetzt ganz große Fragen, aber das sind ja, also es sind Überlegungen, die ich nachvollziehen kann. So, oder auch Zweifel, die entstehen, die ich nachvollziehen kann. Wie wirtschaften wir eigentlich? Wie arbeiten wir eigentlich? Wie wird auch Wohlstand verteilt? Ja, also wenn wir als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin mehr leisten sollen, wo kommt das eigentlich an, dieses Mehr an Leistung? Oder wie ist es aktuell verteilt? Also ich finde, da stecken viele grundsätzliche Fragen drin, die immer mehr auch in die Diskussion kommen oder kommen sollten.
Ja, absolut. Also wenn ich als junger Mensch mir überlege, und viele denken ja daran, was auch total spannend ist, die Rente ist nicht sicher, der Generationsvertrag funktioniert so nicht, ne? Dann kann ich mir natürlich schon überlegen, warum soll ich denn überhaupt mich anstrengen und leisten? Also dieser Gedanke ist absolut legitim, ne? Und deswegen glaube ich, man muss einfach mal alles auf den Tisch werfen und gucken, okay, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin und was braucht es dafür, ne? Also eine ganz klare Analyse und wer kann was am besten einbringen letztlich, ne? Und ich denke, wenn wir so vorgehen und ein gutes Maß einnehmen, ein gutes Maß im Sinne von, okay, was braucht unser Planet, was ist jetzt angesagt, aber was brauchen wir auch als Wirtschaftsstandort? Und Unternehmen sind ja nicht nur Wohlfahrtseinrichtungen, das ist auch klar, ne? Also ich glaube, wir müssen da verschiedene Blickwinkel einnehmen und uns nicht davor scheuen, aber auch zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal weg von meinem Ego-Trip, ich schaue mal, was ich jetzt wirklich auch beitragen kann. Also ich habe irgendwie einen Spruch von Rumi gelesen, den fand ich ganz schön. Früher war ich klug und wollte die Welt verändern. Heute bin ich weise und will mich verändern. Finde ich ein sehr schöner Ansatz. Sehr weise.
Ich finde, da steckt aber auch so diese Unterscheidung drin zwischen Individualität und Individuation. Und das eine bedeutet nämlich, ich bin auf einem Ego-Trip, deswegen komme ich darauf, ja, und alles nur meins, meins, meins und ich bin vor allen anderen. Und Individuation bedeutet was anderes. Und ich finde, wenn man das weiß, kann man vielleicht auch sich stärker von dem einen distanzieren und eher zum anderen hingehen. Und Individuation heißt jetzt, jetzt komme ich endlich zum Punkt, der Mensch zu werden, der man ist. Und das ist eine sehr gute Basis, um dann auch zu einer Gemeinschaft beitragen zu können. Also ich finde, da kann man sehr genau hinschauen, weil die Dinge auch nah beieinander liegen, ne? Nur aus welchem Grund, mit welchem Ziel mache ich das Ganze und mit welcher Haltung auch. Und deswegen finde ich Ego-Trip, da wäre ich einfach vorsichtig mit, damit Menschen, die auf der Suche sind nach sich selbst und wie sie sich auch einbringen können und wie sie aus ihrer eigenen Kraft heraus auch beitragen können zu einem größeren Ganzen, dass die sich da nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Ich sage das deswegen, weil mir ging es früher so, ich habe ganz stark an mir selbst gezweifelt und an dem, was ich mir rausnehme, für mich zu suchen und habe aber letztendlich gemerkt, ich möchte gerne beitragen, ich möchte gerne was leisten, ich möchte gerne, dass es mir, meiner Familie, allen Menschen drumherum, der Gesellschaft besser geht. So, also ich möchte meinen Beitrag leisten und trotzdem war diese Suche und dieser Blick auf mich selbst notwendig.
Also im Veränderungsmanagement sagen wir auch, Veränderungen geschehen dann, wenn wir werden, was wir wirklich sind. Ich glaube, das ist das, worauf du gerade angespielt hast. Und das finde ich ein sehr schöner Satz und es ist absolut richtig. Und da braucht es eine Reise, da braucht es eine Reflexionskompetenz, ne? Die Frage ist nur, habe ich Reflexionskompetenz, wenn ich die ganze Zeit lerne oder gesagt kriege, ich bin sowieso der Tollste, ich bin die Beste, ich bin so wie ich bin, wunderbar, alles ist wunderbar und alles ist gut, auch wenn es nicht so gut ist. Also ich glaube, es ist schon wichtig, jungen Menschen auch beizubringen, dass es sich mal lohnt, für ein Ziel anzustrengen und dass es sich lohnt, durchzuhalten. Also wir wissen ja von der Carol Dweck, die das Thema Fixed und Open Mindset untersucht hat, dass Kinder, wenn sie nur gelobt werden für ihre Leistung, also für das Ergebnis ihrer Leistung, dass es nicht günstig ist, dass es eine Fixierung bringt. Und was günstig ist, ist zu loben für die Anstrengung, dass sie was tun und dass sie es tun, um das Ziel zu erreichen. Also nicht für das Ergebnis, sondern für den Prozess sozusagen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir da genau hinschauen und dass wir auch da jungen Menschen Perspektiven bieten. Und ich glaube, es ist normal, wenn man jung ist, einfach zu suchen, zu überlegen, wo will ich sein, was ist meine Stärke. Und da ist ja auch noch das ganze Leben letztendlich vor einem. Ich wusste das damals auch nicht, ne? Aber bei mir war es so und bei vielen aus meiner Generation war es so, dass wir uns auch gar nicht getraut haben zu sagen, das wollen wir so nicht. Sondern wir haben einfach erstmal gemacht und haben dann vielleicht ein paar nicht so schöne Erfahrungen gemacht und haben dann andere Sachen gemacht, ne? So. Und ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Lösung. Ja.
Du hast in einer Kolumne geschrieben, dass es dir auch darum geht, die Gründe zu finden, was schiefläuft in unserem Land und danach zu forschen, wo die Ursachen liegen, warum Menschen oder junge Menschen insbesondere sich so schwer tun, ihren Platz im Leben zu finden. Hast du Antworten dazu?
Es gibt viele Fragen, ob es konkrete Antworten gibt. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich erstmal selber hinterfragt, ne? Dass man wirklich überlegt, okay, was mache ich gern, was kann ich gut, wo möchte ich mich hinentwickeln? Und dann ist natürlich auch der Kontext wichtig. Wie ist die Schule? Wie ist die Erziehung? Was kann ich da für mich rausziehen? Wo bin ich aufgewachsen? Natürlich prägt jeden Mensch prägt seine Erziehung, ne? Also ich bin in der Arbeiterfamilie aufgewachsen. Und mir war es wichtig in jungen Jahren, dass ich für mich unabhängig bin, dass ich eben, ich bin mit 18 schwanger geworden und Mama geworden. Und da war mir total wichtig, dass ich nicht abhängig bin von jemandem. Und somit habe ich Jura studiert und habe versucht, mein eigenes Leben zu gestalten und mir was aufzubauen. Und ich denke schon, dass uns unser Hintergrund und wie wir sozialisiert sind, extrem prägt. Und die Antwort eben bei jungen Menschen ist, dass es eben oft so ist, dass die letztendlich in der heilen Welt, so nenne ich es jetzt mal, aufwachsen und die dann plötzlich krisengeplagt ist und wo es noch gar keine Möglichkeit gab, sich auf sowas einzustellen. Das war total schwierig, klar. Aber dass es trotzdem wichtig ist, dass Kinder und junge Menschen lernen, durchzuhalten, sich anzustrengen, sich Ziele zu setzen und vielleicht auch immer wieder mal andere Wege zu gehen. Ich bin auch ganz viele andere Wege gegangen, ne? Also das Jurastudium, die Rechtsanwältin, da bin ich jetzt in dem Sinn nicht mehr so viel tätig, ein bisschen Arbeitsrecht noch, aber ich mache ganz andere Dinge. Ich glaube, das Leben ist Vielfalt, das Leben ist vielseitig und ich glaube, das dürfen wir auch vermitteln und auch die jungen Menschen entdecken lassen. Und es ist nicht mehr so wie früher, dass man einen Job anfängt und den bis an sein Lebensende macht. Dazu ist einfach die Zeit viel zu schnelllebig und viel zu flexibel. Und ich glaube, wir brauchen da viel mehr Flexibilisierung auch noch in den Unternehmen, damit das alles funktioniert.
Was glaubst du denn für die Menschen, die jetzt gerade auf den Arbeitsmarkt kommen oder auch gerade schon eingestiegen sind, Berufseinsteiger, Berufseinsteigerinnen sind, was glaubst du denn, wie kann es funktionieren? Was braucht es von beiden Seiten?
Also ich glaube, es braucht auf der einen Seite Unternehmen und Führungskräfte, denen es gelingt, junge Menschen emotional zu binden. Es braucht Führungskräfte, denen es gelingt, den jungen Menschen eine gewisse Heimat zu geben. Vielleicht auch mehr als Führung, auf jeden Fall Coaching ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz. Also, dass man wirklich schaut mit Coaching-Techniken, was sind die Stärken, wo sind die Herausforderungen, wie kann ich auch jemanden in die Eigenverantwortung bringen. Da ist Coaching absolut meine Methode der Wahl. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es auch eine Haltung zu sagen, okay, ich probiere jetzt was Neues aus. Ich versuche mich da auch mal ein bisschen anzupassen, ne? Anpassungsfähigkeit im Job und bin auch offen für Feedback. Und wenn es mir nicht so ganz gefällt, nehme ich es vielleicht nicht so arg persönlich, sondern überlege, okay, wie kann ich lösungsorientiert rangehen? Also jetzt nicht so in Schwierigkeiten zu denken, sondern in Möglichkeiten. Was habe ich dadurch für Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln und nicht gleich abzuhauen? Ja.
Was glaubst du, was müssten Eltern ihren Kindern mitgeben, damit diese Schwierigkeiten nicht auftauchen?
Ja, also wenn wir jetzt wieder das Thema Eltern und Erziehung von Helikoptereltern über, gibt es ja auch die Tigereltern, die dann quasi den Wochenplan des Kindes so vollstopfen, dass sie zur Leistung jagen, das ist halt genauso schlecht. Also ich glaube, wichtig ist, wir sagen ja sehr stark Bedürfnisorientierung in der Kindererziehung. Das finde ich prinzipiell auch richtig. Also wirklich die Bedürfnisse des Kindes zu sehen. Und weder die Helikoptereltern noch die Tigereltern sehen ja die Bedürfnisse ihrer Kinder. Ne? Sie machen ja, meinen, sie machen das toll, aber einen Kalender so voll zu haben wie ein Topmanager, da sehe ich das Bedürfnis meines Kindes letztlich auch nicht, sondern will es halt einfach nur zur Leistung jagen. Ne? Und ich glaube da, ich mache immer ganz gern das Beispiel von der Lehrerin von mir, die ich sehr mochte in der Grundschule und die hat mich gefördert und gefordert und die hat mich sehr gemocht. Da habe ich gemerkt, die hat eine wertschätzende Haltung mir gegenüber und trotzdem galt es, Regeln einzuhalten und ging es auch darum, wenn ich Mist gebaut habe, hat die mir das einfach auch gesagt und ich habe mich trotzdem weiter angestrengt. Also ich glaube, es ist auch wichtig, einfach Grenzen zu ziehen und nicht alles so irgendwie laufen zu lassen.
Wie könnten solche Grenzen aussehen?
Naja, also wenn jetzt ein Kind, mal angenommen, nicht aufräumen will, dann kann ich als Mutter sagen, ja, jetzt räume ich halt auf und nehme es dem Kind ab. Was wird passieren? Es bockt jetzt jedes Mal, wenn es ums Aufräumen geht, weil hat ja die Mama einmal gemacht, also könnte es ja die Mama auch öfter machen. Also heißt es für mich ganz klar, ich meine, das ist anstrengend. Ich bin selber Mutter gewesen oder Mutter. Man bleibt ja immer Mutter, wenn man ein Kind bekommen hat. Ne? Das ist natürlich anstrengend, da dran zu bleiben und hartnäckig zu sein. Gell? Aber wenn ich meinem Kind das nicht beibringe, das zu tun, sondern es immer wieder abnehmen oder dann irgendwie durchwursteln lasse, dann wird es immer schwieriger, je größer die Kinder sind. Das meine ich mit Grenzen zu setzen und sagen, nein, das, so geht es jetzt nicht. Jetzt wird einfach aufgeräumt. Und wenn sich das Kind bockt, ärgert, was auch immer, gewisse Methoden zu finden, zu sagen, okay, trotzdem, es wird nichts anderes gemacht, bis aufgeräumt ist. Und ich denke, das sind so Lerndinge, die Kinder einfach, ja, das sind so Dinge, die Kinder einfach lernen müssen, damit sie auch nicht komplett verweichlicht werden. Ne? Weil wenn die Mama und Papa alles abnehmen, warum sollte ich es dann als Erwachsener tun? Wir haben Azubi-Leiter gesagt, die Azubis kommen am ersten Ausbildungstag, haben nichts dabei, weil sie sagen, Mama und Papa bringen die Sachen. Ja? Ein 25-Jähriger habe ich gerade heute gehört von einer Kollegin, der sollte nach seiner Arbeitsbeschreibung, hat er ein paar Dinge quasi auf den Plan bekommen, was er tun soll. Dann ist er irgendwie mittags nach Hause gegangen, da ruft am nächsten Tag der Vater an und sagt, mein Sohn wird gemobbt. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, hey, das ist schon extrem und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen.
Ich bin anderer Meinung als du. Gerade du hast Bedürfnisorientierung angesprochen und mein Verständnis von Bedürfnisorientierung ist, zu sagen, okay, wessen Bedürfnis ist es eigentlich gerade, dass aufgeräumt sein muss, dass Ordnung herrschen muss. Ne? Also nehme ich jetzt mal an, in deinem Beispiel ist das das Bedürfnis der Mutter, vielleicht gar nicht, dass das Kind ist.
Stimmt nicht, das Kind ist, da bin ich bei dir. Das Kind hat das Bedürfnis wahrscheinlich nie aufzuräumen.
Genau, und wenn wir dann bei Bedürfnisorientierung sind und wir sehen, die Ordnung ist jetzt gar nicht das Bedürfnis des Kindes, warum sollte ich dann als Elternteil das durchsetzen, außer dass es um meine Bedürfniserfüllung geht. Und ich finde, was wichtig ist, in dem Kontext zu beleuchten, und ich glaube, das ist auch mir wichtig in Bezug auf dein Buch nochmal zu sagen, dass es ja in Ordnung ist, wenn ich als Mutter ein Bedürfnis nach Ordnung habe. Aber dann zu sagen, komme, was wolle, das Kind muss mitmachen, das finde ich, sehe ich kritisch, sondern auch da zu gucken, was braucht eigentlich das Kind und welches Bedürfnis hat das Kind und wie können wir jetzt eine Strategie finden, um in Bezug auf unser Zusammenleben beiden Bedürfnissen gerecht zu werden. Meinem Bedürfnis als Mutter nach Ordnung und dem Bedürfnis des Kindes nach Spiele und Spaß beispielsweise. Ja, also ein Aufräumspiel zu machen zum Beispiel. Also ich finde, da gilt es auch zu gucken, nicht, dass ein Kind verweichlicht oder zur Disziplin angeregt wird, sondern in so eine Win-Win und Kooperationsmentalität zu kommen. Und das, finde ich, ist doch eigentlich ein ganz schöner Ansatz, zu sagen, was braucht es, damit es für alle funktioniert?
Ja, da möchte ich jetzt insofern widersprechen, als dass ich hier nicht jetzt sage, mein Bedürfnis als, also wir bleiben jetzt mal bei dem Bedürfnis der Mutter, die will aufgeräumt haben und das Kind nicht. Also das ist, glaube ich, ein guter Klassiker, das kennen wir alle, ne, so. Und dann kann ich sagen, jetzt trickse ich mein Kind aus, indem ich ein Aufräumspiel mache und das Kind macht damit mit. Also das finde ich auch nicht fair. Das ist ja nur irgendeine Strategie genutzt, um das zu erreichen, was mein Bedürfnis ist, weil das Kind hat ja nicht das Bedürfnis zum Aufräumen. Also deswegen finde ich das schwierig und ich glaube, also ich bin jetzt keine Psychologin und ich, vielleicht ist es auch schlecht, das jetzt weiter zu vertiefen, aber ich glaube, der Punkt ist, man muss, glaube ich, schon in der Erziehung gewisse Regeln haben. Und Regeln sind was Wichtiges und Regeln und Grenzen sind wichtig. Und wenn es die nicht gibt, dann tun sich eben Menschen extrem schwer, weil so ein Kind, was nämlich nie das Bedürfnis hatte, aufzuräumen, ist dann halt vielleicht irgendwann beim Arbeitgeber und hat auch kein Bedürfnis, jetzt eine Überstunde zu machen. Warum sollte ich das tun? Da muss ich mir dann als Arbeitgeber irgendein Spiel einfallen lassen oder keine Ahnung, damit die länger bleiben, weißt du? Also insofern glaube ich, ich sehe das kritisch und ich sehe das vollkommen anders.
Bei der bedürfnisorientierten Erziehung wäre es so. Und ich sehe es nicht als Austricksen, sondern ein, wie können wir eine gemeinsame Strategie entwickeln, die beiden Bedürfnissen gerecht wird. Und aus meiner Sicht hat es überhaupt gar nichts mit Rumtricksen zu tun, sondern eher, ich erkenne die Bedürfnisse aller Menschen im Raum und ich kümmere mich darum, dass wir gemeinsam Lösungen finden, um für alle das Beste herauszuholen.
Das ist der Ansatz in der Mediation, ja. Da setzt du aber voraus, dass es sich um reife, entwickelte Menschen handelt, ne? Und Kinder sind ja eben sicherlich respektabel, definitiv, aber eben in der Entwicklungsphase. Und in der Entwicklungsphase geht es ja auch darum, Entwicklung aufzuzeigen und Entwicklung zu ermöglichen. Aber gut, jetzt sind wir zu sehr bei der Kindererziehung, weil das sind ja eher die Alphas und nicht die Zettler, ne? Und ich denke aber schon, dass es genau der Punkt ist, sagen wir mal so, wenn es eine strategisch kluge Lösung gibt und am Ende ist aufgeräumt, finde ich vielleicht doch gar noch eine Strategie witzig, wo man sagt, okay, dann räumt das Kind gerne auf, ist auch okay, ja. Aber wenn ich mir immer was einfallen lassen muss als Arbeitgeber, damit irgendwas getan wird, finde ich das am Ende letztendlich auch nicht richtig, ne?
Ja, aber damit würde man unterstellen, dass ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin noch in der Position des Kindes wäre. Wir waren ja gerade bei dem Erziehungsthema und wenn ich ein 3-jähriges Kind habe, dann ist es klar, dass ich als Mutter die Übersetzungsleistung mache, okay, was hast du gerade für ein Bedürfnis? Ich erkenne das und ich biete dir eine Strategie an, wie du es erfüllen kannst. Auf diese Art und Weise ist mein Glaube, kann ein Kind lernen, was habe ich für ein Bedürfnis und welche Strategien kann ich wählen, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und im Arbeitskontext ist es ja was anderes, weil wir mit erwachsenen Menschen zu tun haben, die selber dafür einstehen können, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Also da braucht ein Arbeitgeber sich ja gar kein Spiel überlegen, damit dann das Bedürfnis vom Arbeitgeber erfüllt wird.
Das wage ich zu hinterfragen, ob junge Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen, mit 16, mit 20 oder mit Mitte 20 schon so gereift sind, dass sie wissen, was ihre Bedürfniserfüllung ist. Also die Frage ist aber, ist es wirklich ein Bedürfnis? Ist es Egoismus? Also es ist sehr schwer zu unterscheiden. Und deswegen habe ich ja auch in meinem Buch davon gesprochen, dass es darum geht, junge Menschen nachzubeeltern, weil sie eben noch nicht so reif sind, sondern Bewältigungsstrategien aus der Kindheit mit ins Erwachsenenleben tragen. Ja, also zum Beispiel jemand, der überbeschützt wird und sich nicht anders wehren kann, weil er eben noch kein Erwachsener ist, sondern flieht beispielsweise, macht blau oder was auch immer. Ja? Und genau diese Strategie nutzen dann Erwachsene, die fliehen und machen beispielsweise Jobghosting. Und das war mein Ansatz, den ich genutzt habe und den ich sehr wichtig finde. Der kommt aus der Schematherapie, aus dem Schema-Coaching, zu sagen, wir müssen den jungen Menschen eine Heimat geben und die auch in gewisser Hinsicht nachbeeltern mit einem Coaching-Ansatz, mit einem guten, mit einer sehr wertschätzenden Haltung der Menschen gegenüber, aber eben auch Grenzen zu setzen und zu sagen, so, hier sind Dinge, die entsprechen deiner Job Description und es ist jetzt, wenn ich das von dir verlange, das zu tun, ist es jetzt nicht gleich Mobbing, wie es eben einmal einem Kollegen von mir passiert ist, ja. Und das sind die Dinge, die ich, also ob jetzt wirklich junge Menschen schon so genau wissen, was ihre Bedürfnisse sind und was wirklich gut ist, da wage ich bei mir auch selber ab und an mal zu zweifeln, um ehrlich zu sein, obwohl ich nicht mehr jung bin.
Geht mir ganz genauso, ja. Also auch ich lerne das noch. Und ich sage auch nicht, dass das in der Erziehung von Menschen in der Generation Z schon das vorherrschende Erziehungsmodell war. Das heißt, Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, wissen das wahrscheinlich noch nicht so unbedingt. Wir hatten ja über zukünftige Erziehung gesprochen, die notwendig ist, um so das Thema anzugehen oder da besser aufgestellt zu sein. Und du hattest die bedürfnisorientierte Erziehung in den Raum gestellt. Und ich finde, ein Bedürfnis kann kein Egoismus sein. Also ein Bedürfnis zu haben ist eine, ich glaube, ein grundsätzliches Thema, das wir alle haben und teilen. Also es kann gar nicht egoistisch sein. Lediglich die Strategie, die wir wählen, um das Bedürfnis zu erfüllen, könnte egoistisch sein. Und da eben in der Erziehung, glaube ich, ist wichtig, darauf zu achten, dass Kooperation möglich wird, wo die Bedürfnisse aller eben erfüllt werden, dann kann es gar kein Egoismus sein. Genau, also was ich sagen wollte ist, ich glaube, ja, Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, wissen das nicht unbedingt. Aber wenn Menschen, die das gelernt haben, auf den Arbeitsmarkt kommen und erwachsen sind, können sie auch Verantwortung für ihre Bedürfnisse übernehmen. Und dann ist es ja kein Spiel, was sich irgendein Arbeitgeber ausdenken muss.
Weißt du, das Problem ist, glaube ich, ein bisschen, also da müsste man nochmal genau definieren, was ist ein Bedürfnis. Aber mal angenommen, es ist jetzt jemand, was ich ganz oft gehört habe von meinen Kunden und auch von Kollegen, die gesagt haben, junge Menschen haben ganz schnell ein Bedürfnis nach Ruhe, nach sich auszuruhen. Ja? Das heißt, da kommen welche, die sagen, 8 Stunden arbeiten ist mir zu anstrengend, das schaffe ich nicht. Nach 4 Stunden will ich nach Hause gehen. Oder ich kann auch nicht 5 Tage arbeiten. Montag, Freitag möchte ich frei haben. Ich glaube nicht, dass die das aus Boshaftigkeit machen, sondern die sehen das wirklich als ihr Bedürfnis an. Aber da müsste man überlegen, okay, naja, wenn wir jetzt sagen, ist das jetzt ein Bedürfnis oder was ist es dann? Weißt du, man müsste das dann nochmal genauer hinterfragen, also meines Erachtens. Ne? Was ist wirklich ein Bedürfnis? Weil da bin ich total bei dir. Ich bin ja auch Wirtschaftsmediatorin und da geht es immer darum, die Themen anzuschauen. Was steht hinter den Themen? Welche Interessen, welche Bedürfnisse und welche Emotionen? Und das im klassischen Sinn herauszuarbeiten, da bin ich total bei dir. Nur wage ich manchmal zu bezweifeln, dass Äpfel mit Birnen vermischt werden und dass man schon mal ganz gern sagt, ja, jetzt habe ich aber ein Bedürfnis nach dem und dem und dabei ist es eigentlich kein Bedürfnis, sondern ist es eher sowas, um sich irgendwo abzugrenzen. Also ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen aufpassen.
Genau hingucken, immer und absolut.
Ja, da sind wir doch mal wieder einer Meinung, oder?
Genau, ich würde dir gerne noch eine abschließende Frage stellen. Eine, die ich jedem Gast und jeder Gästin stelle und bin gespannt, was du darauf antworten wirst. Susanne, wenn du Arbeitsministerin wärst, was wäre ein Projekt, das du als erstes angehen und umsetzen würdest?
Wenn ich Arbeitsministerin wäre, hätte ich zwei Dinge. Ich würde zum einen die steuerliche Belastung verändern. Also das heißt, dass es Steuererleichterungen gibt für junge Menschen, Steuererleichterungen, um sich wirklich was aufzubauen. Auch, dass Arbeit sich wieder lohnt, also die steuerliche Seite, das wäre das eine, was ich angehen würde. Und das zweite wäre, dass ich in die Unternehmen gucken würde und da mal mit einem Besen durchkehren und wirklich schauen, hey, wie sieht da die Führung aus? Und jetzt mal wirklich unterm Strich gesagt, hey, wir müssen da was ändern. Wir brauchen bessere Führungskräfte, inspirierendere Führung und damit haben wir auch bessere Konditionen in den Unternehmen für die Menschen, die dort arbeiten. Also ich glaube, diese zwei Projekte, wirklich Führung verbessern, damit sich die Führungskultur, die Zusammenarbeit in den Unternehmen positiv verändert und auf der anderen Seite ganz hands-on Steuererleichterungen, müsste ich mir jetzt ein Paper überlegen, was da alles drauf gehört, aber zumindest so, dass ja, dass Arbeit sich wirklich auch lohnt und dass wir eine Chance haben, auch für junge Menschen sich was aufzubauen und dass da eine Möglichkeit besteht.
Susanne, vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Genau, dein Buch verlinke ich in den Shownotes. Alles Gute für dich und bis bald.
Dankeschön.